Die Jungs sind halt ganz klassisch der Zappel-Philipp, wie man das vielleicht auch aus der Geschichte halt kennt, vom Struwwelpeter. Bei den Frauen oder Mädchen ist es tatsächlich anders. Die fallen eher auf durch Unorganisiertheit, sind häufig eher überfordert, ziehen sich auch eher zurück. Also es ist eher wie so eine Art depressive Symptomatik. Falsch würde ich es nicht mal nennen, weil ADHS tatsächlich, egal ob Junge oder Mädchen, sehr häufig mit Komorbiditäten einhergehen. CD10 oder so etwas, ne? Die sind natürlich da auch abgegriffen, das ist ja auch richtig, aber es stellt sich ja jetzt erst heraus, sozusagen, dass die Frauen ganz andere Schwerpunkte in ihrem Erscheinungsbild haben und das ist, finde ich, auch jetzt in den diagnostischen Leitlinien da noch nicht gut berücksichtigt.
Bunte Horizonte, Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ.
Willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Horizonte. Heute sprechen wir über ein Thema, das in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit bekommt.
ADHS bei Mädchen und Frauen. Unser Gast ist Professor Dr. Silke Lux. Sie ist am Universitätsklinikum Bonn tätig und in unserem Gespräch wollen wir ADHS bei Mädchen und Frauen in den Blick nehmen. Schön, dass wir heute bei dir in Bonn sein dürfen, Silke.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich würde mich kurz selber vorstellen.
Ja,
ich bin in Bonn hier die leitende Psychologin im Haus in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich arbeite hier seit knapp 10 Jahren in der Klinik und leite eine Forschungsgruppe Neuropsychologie und Intervention. Dabei kümmern wir uns viel halt darum, wie wir den Patienten helfen können, also therapeutische Anwendungen werden da in den Fokus genommen. Ich bin zusätzlich approbiert als Verhaltenstherapeutin, habe eine kleine eigene Praxis auch. Und ja, vielleicht noch kurz, warum interessiert mich dieses Thema eigentlich? Ich war im Vorfeld viele Jahre, also 14, 15 Jahre tatsächlich im Forschungszentrum in Jülich tätig und habe da den Fokus gehabt auf Aufmerksamkeitsforschung und Gedächtnisforschung. Und als ich hier anfing vor 10 Jahren, war dann ein logischer Schluss sozusagen, mich bei der Frau Philipsen mit in dieses Thema zu involvieren.
Ja,
danke
Frau
dafür.
Philipsen ist ja auch, ich glaube, bundesweit bekannt als Forschende, die wirklich ADHS bei Mädchen und Frauen insbesondere.
Ja, also wer es jetzt zum ersten Mal gehört hat, kann es mit Sicherheit auch googeln.
Ja.
Ein gangbares Mittel heutzutage.
Ja, definitiv, ja.
Wenn von ADHS die Rede ist, denken viele ja zuerst an das Kind, das oftmals ein Junge ist im Klassenzimmer, weil wir beide kommen ja aus Schule, deshalb das Beispiel Klassenzimmer, der kaum still sitzen kann, auf seinem Stuhl ständig hin und her wippelt, impulsiv hineinspricht und für Unruhe sorgt. Warum war es dir so wichtig, gerade auch den Blick auf Mädchen oder speziell auch Frauen zu legen?
Ja, also ADHS ist es schon, sagen wir mal, ein Fokus gewesen, der eher auf die Jungen fiel, gerade durch diese Beschreibung, die ja gerade du netterweise nochmal so ausgeführt hast. Und es war lange Zeit auch so, dass es geheißen hat, also es gibt so ein Verhältnis von 3:1, also 3 Jungen zu einem Mädchen von der Häufigkeit der Erkrankung.
Die denn diagnostiziert wurde oder?
Die tatsächlich so auftreten sollte.
Okay.
Das ist mittlerweile schon revidiert, also das wird jetzt nicht mehr so angenommen. Und es liegt jetzt eher wohl daran, dass ja bei den Mädchen eine ganz andere Symptomatik sich zeigt bei ADHS. Und die ist wesentlich unauffälliger und, sagen wir mal, gesellschaftsadäquater, als das bei den Jungen der Fall ist. Und daher fällt die einfach weniger auf. Und das macht Schwierigkeiten in vielen Bereichen, also in der Diagnostik zum Beispiel und auch dann in der Therapie, weil die häufig ganz andere Dinge eben benötigen.
Kannst du das mal so ein bisschen ausführen und vielleicht mit Beispielen auch belegen, wie sich das Symptomprofil zwischen Mädchen und Jungen unterscheidet? Oder
ja,
Frauen und Männern?
Das setzt sich bei uns fort. Ja, wir hier im Klinikum behandeln nur die Erwachsenen, deswegen ist wahrscheinlich einmal die Frage,
ja, genau.
Frauen und Männer. Genau, ja. Also die Jungs sind halt ganz klassisch der Zappelphilipp, wie man das vielleicht auch aus der Geschichte halt kennt, vom Struwwelpeter. Bei den Frauen oder Mädchen ist es tatsächlich anders. Die fallen eher auf durch Unorganisiertheit, sind häufig eher überfordert, ziehen sich auch eher zurück. Also es ist eher wie so eine Art depressive Symptomatik, zeigen sich durch geringe Motivation und eben wenig Hyperaktivität. Also es wird wenig so nach außen getragen, die Symptomatik. Und manchmal kommt es auch dazu, dass sie mehr emotionale Schwankungen da haben, die sie selber nicht gut regulieren können.
Also im Prinzip etwas, was man so gar nicht offensichtlich sieht. Auch diese emotionalen Schwankungen, die du benannt hast, etwas, was sich in dem Menschen, der Person selber abspielt.
Genau, ja, genau. Das ist halt die Schwierigkeit. Und ja, die leiden im Endeffekt genau so darunter, aber sie zeigen es nicht so nach außen. Sie sind irgendwie sozial angepasster sozusagen, oder sagen wir, in unserer Gesellschaft fallen sie dadurch weniger auf, dass diese Symptomatik sich so unterscheidet, wie ich es eben beschrieben habe.
Da höre ich raus, dass weibliches ADHS später teilweise diagnostiziert wird oder sogar falsch oder nicht.
Falsch würde ich es nicht mal nennen. Also es wird später diagnostiziert, sehr häufig. Das sehen wir auch hier, dass die häufig ja noch undiagnostiziert eben auch zu uns kommen, hier in unsere Ambulanzen. Falsch würde ich es nicht mal nennen, weil ADHS tatsächlich, egal ob Junge oder Mädchen, sehr häufig mit Komorbiditäten einhergehen. Und das steigt also über das Alter sozusagen noch an. Also je älter die sind, umso häufiger ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine auch psychiatrische Komorbidität eben da ist. Und daher kann das sein, dass die, wenn die erstmal zu uns kommen, also jetzt im Erwachsenenalter dann vor allem, vielleicht auffällig werden durch eine Depression oder eine Angststörung oder eine Suchtproblematik, die erst auf den zweiten Blick dann zeigt, dass das noch nicht alles ist, was die dann eben zeigen, sondern wenn das wieder mehr im Griff ist, also behandelt wurde zum Beispiel und abklingt, sieht man, da bleibt irgendwie noch was dann übrig. Ne? Und das ist dann das ADHS, was wir dann auffinden. Also das gibt aber tatsächlich auch für beide ein bisschen, ne? Dass das überdeckt sein kann von anderen Krankheitsbildern.
Ja, gibt es da Daten zu, ob das bei Frauen oder Mädchen höher ist, dieser Anteil dieser anderen Symptomatik?
Der Komorbidität. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen höher. Also die sind häufiger zum Beispiel auch mit diesen depressiven Verstimmungen dann eben unterwegs. Ne? Und ja, also ein bisschen höher geht es in diese Richtung. Das Internalisieren, was man häufig dann auch sagt, das wird mehr nach innen projiziert sozusagen. Das drückt ja auch eine Depression häufig dann eben aus.
Spielen da auch gesellschaftliche Erwartungen an Mädchen und Frauen eine Rolle? Also Mädchen, die eher als angepasst gelten oder fleißig oder unauffällig, das klang ja schon mal so ein bisschen an.
Ich würde sagen, ja. Ne, ganz generell ist das natürlich von Mädchen eher erwartet in der Gesellschaft als jetzt von den Jungs. Die dürfen ja auch ganz gerne mal so ein bisschen wild und rowdyhaft sein irgendwie. Wird das da mehr erwartet und dadurch ja, reglementiert die sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Die möchten sich dann auch mehr anpassen und werden dafür ja dann auch belohnt, erstmal durch die Umwelt, ne, wenn sie sich anpassen. Vielleicht mehr, als das bei den Jungs der Fall ist.
Ja, spannend ist da die Frage, ob das auch bei den Kindern, also Mädchen, die jetzt aufwachsen, auch dann so sein wird, später, wenn die Frau, weil das Gesellschaftsbild ja schon ein bisschen anders ist oder geworden ist, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Also man hofft jetzt natürlich schon, dass es sich ein bisschen verschiebt, ne, in die Richtung. Denn im Endeffekt, wenn es so super spät erst diagnostiziert wird, ist da eigentlich ja auch ein langer Leidensweg so da. Und da kommen wir sicherlich ja auch später noch drauf, wie sich das dann ausdrückt.
Ja, da bleiben wir einfach dabei. Das ist ja ein Kernproblem, die Diagnostik, haben wir jetzt ganz deutlich gehört. Wo liegen denn die größten Herausforderungen in der Diagnostik bei Mädchen und Frauen?
Also ich würde sagen, dass viele Diagnostika, also Fragebögen, die wir zum Beispiel benutzen, im Prinzip eher auf die Symptomatik der Jungen ausgerichtet sind. Also auf das klassische Bild, was man so im Kopf hat. Und es gibt eigentlich wenig spezifische Normen. Also wenn man einen Test anwendet, hat man meistens ja eine Stichprobe, die das ganz häufig schon gemacht hat, und man kann auf etwas zurückgreifen und kann das einordnen in die Norm sozusagen. Und da ist tatsächlich, wird das immer sozusagen als ganz Gesamtgruppe so herangezogen, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass dann in der Gesamtgruppe häufig mehr Jungs als Mädchen eben sind, also zumindest waren. Und ja, man müsste zumindest eine Normierung dafür herstellen, dass es also auf Frauen und Männer verschiedene Normdaten erstmal gibt. Und wahrscheinlich wäre es auch angemessen, spezifische Fragebögen dazu zu entwickeln, also diagnostische Tools zu entwickeln, um das genauer herauszuarbeiten.
Also die gibt es gar nicht, ne? Das Mädchen werden dann eben mit den gängigen Fragebögen, die an Eltern und Lehrer gerichtet sind, die wir auch so kennen aus unserer Praxis, versucht zu erfassen.
Ja, es wird nicht unterschieden zwischen Frauen und Männern oder Jungs und Mädchen in den Fragebögen.
Jetzt könnte ich, würde ich jetzt sagen als Laie, wenn so ein Fragebogen oder so ein Diagnostikmaterial auf den Markt gebracht wird, dann ist das ja schon jahrelang erprobt und dann gab es verschiedene Gruppen, über die das gelaufen ist. Sind die da nicht gemischt gewesen? Also das im Prinzip, dass dieser Inhalt dieses Diagnostikmaterials muss doch dann für beide Gruppen eigentlich auch passend sein. Aber ist es nicht?
Natürlich sind schon die Hauptmerkmale, die ja auch, sagen wir mal, durch die diagnostischen Kriterien festgelegt worden sind, ICD-10 oder so etwas, ne? Die sind natürlich da auch abgegriffen. Das ist ja auch richtig. Aber es stellt sich ja jetzt erst heraus, sozusagen, dass die Frauen ganz andere Schwerpunkte in ihrem Erscheinungsbild haben. Und das ist, finde ich, auch jetzt in den diagnostischen Leitlinien da noch nicht gut berücksichtigt.
Okay.
Das haben wir ja ganz oft in der Medizin auch.
Genau, das fiel mir auch ein, richtig.
Das ist 80 Kilogramm schweren Durchschnittsmann ausgegangen wird
und die Frau gar nicht im Fokus ist.
Also häufig wurde zumindest die Forschung hier einfach an jungen Männern im mittleren Erwachsenenalter durchgeführt. Genau. Und das gilt nicht nur für ADHS, sondern eigentlich für ganz viele Erkrankungsbilder. Und darauf aufsetzt natürlich dann auch die Behandlung, was natürlich nicht gut sein kann. Das kann man sich ja vorstellen.
Also sprich, im Prinzip, das, womit du im Alltag umgehst, ist mit einer Diagnostik, die jetzt nicht passend ist für das Klientel. Aber du musst ja eine Therapie dann auf Grundlage dieser Diagnostik machen, weil du den Fokus vielleicht auch schon anders gelegt hast oder aufgesetzt hast.
Ja, also wenn ich die zum Beispiel in der Einzeltherapie habe oder wir haben ja auch Gruppentherapien im Klinikum, dann ist es ja schon möglich, mehr individuell auf die Leute einzugehen. Und da ist dann für mich auch nicht mehr die Diagnostik interessant.
Ausschlaggebend.
Nein, also da gucke ich schon wirklich, was ist bei dem Einzelnen die Problematik und wie kann ich dann gucken, dass ich den in dieser Hinsicht auch unterstütze.
Ja. Da geht's vielmehr dann in so eine Differentialdiagnostik. Total. Und die Fragebögen am Anfang oder diese Klassifizierungen sind einfach nur so dieser allererste Schritt. Ja, es geht in Richtung ADHS so.
Ja, so würde ich schon sagen. Ja. Also man hat schon eine Chance, also beispielsweise durch vielleicht eine neuropsychologische Untersuchung manchmal auch nochmal genauer zu gucken, wo liegen jetzt diese Schwierigkeiten, wenn man dann, weiß ich nicht, Daueraufmerksamkeit untersucht oder Arbeitsgedächtnis oder so, also spezifische Funktionen. Das kann man als Add-on machen. Es ist aber auch für die Diagnostik nicht vorgesehen, das regelgerecht zu tun.
Ich komme mal zu so einem Punkt, der ganz wesentlich ist für Frauen mit ADHS vor allen Dingen. Und zwar begleitet ADHS ja Betroffene ein Leben lang und verändert sich aber mit den Lebensphasen. Und die sehen bei Frauen nun mal völlig anders aus als bei Männern. Welche Rolle spielen Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre, überhaupt hormonelle Schwankungen, Veränderungen?
Das spielt natürlich eine große Rolle. Es spielt im Übrigen aber auch für die Jungs eine Rolle, die sich ja auch entwickeln.
Genau.
Klar, Pubertät haben wir natürlich da auch. Natürlich.
Genau, die haben wir ja überall. Und natürlich ist eine Pubertät oder auch eine Schwangerschaft oder die Wechseljahre eben sind mit Veränderungen in den Hormonen natürlich verbunden. Ne? Also sowas wie Östrogen oder Progesteron oder bei den Jungs auch das Testosteron, das verändert sich ja genau in diesen Lebensphasen. Also sie werden nicht schwanger, okay, aber in der Pubertät zumindest. Ne? Und das hat eben auch einen Einfluss auf Neurotransmitter. Also das sind so diese Botenstoffe, die im Gehirn da sind, um von einer Zelle zur anderen zu vermitteln. Und das ist also eine ganz wichtige Basis eben auch, auf der diese Erkrankung ADHS dann eben beruht, dass es da eben häufig eine Fehleinstellung in diesen Botenstoffen gibt. Also da gibt's, also Schlagwörter wären da Dopamin- oder Noradrenalinsysteme, die da eben durch diese Veränderung der Hormone sich eben auch mit verändern. Und das heißt ganz generell, dass man auch über den Lebensverlauf ein Stück begleiten muss und gucken muss, also im individuellen Fall, wie zeigt sich die Symptomatik dann anders, weil die sich schon, also es bleibt sowieso nie stabil. Die Symptomatik verändert sich über die Lebensphase ganz generell. Und meistens ist es so, dass man, also eher weg von der Hyperaktivität hin zu einer Aufmerksamkeitsproblematik sich entwickelt im höheren, mittleren, höheren Erwachsenenalter. Also in der früheren Kindheit ist es eher eine hyperaktive Störungsbild, was dann mehr im Vordergrund stehen kann. Und dann geht's halt eher in diese Richtung Aufmerksamkeitsproblematik. Und deshalb muss man das irgendwie schon im Blick haben, mit welchem Alter man es da auch zu tun hat und unter welchen Bedingungen man es da zu tun hat. Also das würde ich auch sagen, ist tatsächlich ganz generell. Und die Frauen haben natürlich durch diese ständigen Zyklusschwankungen, durch Schwangerschaften, wo sich der Hormonhaushalt ja auch nochmal komplett umstellt, oder Menopausen, dann eben nochmal da müsste ein besonderer Fokus eigentlich hin, um diese Dinge eben entsprechend auch abzufangen. Also mit der Medikationsumstellung oder so etwas.
Ja, das ist ja auch ein Bereich, der ganz selten bedacht wird, ne? Dass es eben unterschiedliche Lebensphasen, also dann auch bei Männern oder Jungen und auch Mädchen und Frauen gibt. Das wird, ja, ich habe das Gefühl, gerade erst angefangen mitzudenken, auch so Zyklus bei Frauen, egal jetzt, ob wir bei ADHS sind oder bei anderen Symptomatiken.
Ja, total richtig. Also ich glaube, das wird bei vielen Erkrankungsbildern ganz wenig berücksichtigt. Mhm. Wird sich wahrscheinlich lohnen, da mal viel genauer hinzugucken, weil es darunter manchmal auch starke Verbesserungen der Symptomatik gibt. Und ja, also das wäre natürlich toll, wenn man da durch sowas das eben auch regulieren könnte, ne?
Das heißt, die Veränderungen wirken sich schon eigentlich schon sehr extrem auf Therapie und deren Wirksamkeit aus.
Ja, total. Also das muss man in jedem Fall immer dann auch mit im Fokus halten. Also wenn es kann darunter zu einer Verschlechterung der Symptomatik kommen. Und manchmal, also gerade bei Schwangerschaften, kann es auch mal zu einer Verbesserung kommen. Aber das ist eben dann auch mit wieder zu begleiten durch Therapie oder eben auch eine Veränderung der Medikation durch die Ärzte eben, ja.
Wenn das wirklich so, sag ich mal, großen Schwankungen unterworfen ist, gibt es da Hinweise darauf, dass auch in bestimmten Lebensphasen besonders kritisch dafür sind, dass Fehldiagnosen erstellt werden?
Also das ist mir so zumindest jetzt nicht bekannt, dass es das gibt, dass besonders in diesen Lebensphasen Fehldiagnosen erstellt werden. Es wäre aber durchaus denkbar. Bei späten Diagnosen würde ich sagen, ne, wenn die dann sowieso erst im Erwachsenenalter kommen, müsste man auf jeden Fall mit berücksichtigen, unter welcher Situation die dann eben gerade da sind, auch hinsichtlich dieser hormonellen Geschichten, ja.
Ist das denn auch mit ein Grund, dass Diagnosen vielleicht so spät gestellt werden, weil es so starken Schwankungen unterworfen ist?
Bei den Frauen könnte es sein, also das müsste man tatsächlich mal genauer untersuchen, ob das vielleicht ein ausschlaggebender Punkt da ist. Ganz generell würde ich sagen, wäre das sicherlich nicht der Schwerpunkt von der Spätdiagnose. Ne? Das haben wir ja auch nicht nur bei den Frauen, da wohl ganz besonders, ne? Weil das jetzt da eben auch vom Erscheinungsbild anders ist, aber auch bei den Männern haben wir häufig aus Spätdiagnosen, zum Beispiel, wenn die besonders intelligent sind. Ne? Also das gilt dann wahrscheinlich für beide, weil die dann eine hohe Kompensationsfähigkeit einfach haben und im Alltag erstmal eine lange Zeit noch gut zurechtkommen, manchmal auch durch soziales Umfeld noch gut gestützt sind, zum Beispiel im Schulbereich, da ist es noch mit einer hohen Alltagsstruktur verbunden, die ja, durch die Familie auch abgefangen wird. Ne? Und dann passiert sowas, dass die dann ausziehen und ins Studium gehen und dann denken, ja, was ist los? Ich irgendwie komme nicht mehr richtig voran. Ja, und
dann Studium so ein bisschen verloren nicht. Sind.
Ne? Genau. Sind dann so ein bisschen verloren und dann haben sie die Schwierigkeiten und denken, es ist irgendwie, ich komme nicht weiter und kommen manchmal dann darüber in eine Depression oder Angststörung, warum funktioniert das alles nicht mehr und kommen dann erst her und werden diagnostiziert. Ne? Das ist dann, also da würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch nochmal eine Schwierigkeit, dass man mal gucken muss, also wie sind die überhaupt intellektuell auch aufgestellt zum Beispiel, aber das gilt auch tatsächlich für beide Seiten.
Ja, ne? Ja. Das heißt, ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, weil wir haben ganz viel jetzt über so hormonelle Veränderungen gesprochen. Das ist ja jetzt nicht eine Ursache einer hormonellen Veränderung, sondern die Veränderung der Lebensphase. Ja. Dass gerade so Einschnitte wirklich auch sehr prägsam sind, wo vielleicht vorher schon ein Bild da war, was keiner wahrgenommen hat. Und dann kommt dieser Einschnitt und dann setzt sich was anderes drüber, weil vorher ja schon was da, also ADS vorher schon da war.
Ja, ganz genau. Das ist eigentlich schon da und so ein bisschen ist manchmal auch in der Familie dann schon da, ja Mensch, also die ist halt immer so ein bisschen unorganisierter, ne?
Ja, ja.
Und dann
macht
ist
aber, ja nichts,
ne? Nee, macht ja, also es kriegt, ja, das ist, die anderen haben das nicht, aber mein Kind XY, das ist immer so ein bisschen unorganisierter. Ja. Und dann ist aber ja, das setzt sich dann halt fort und die kriegen es dann auch nicht mehr kompensiert. Also die Unterstützung fehlt dann manchmal, wenn sie dann selbstständiger werden und dann fällt es halt mehr ins Gewicht.
Ja. Und ich glaube, das kriegt das Lebensumfeld dann auch gar nicht mit. Also, dass dann plötzlich so ein Bruch da ist und sich das gar nicht erklären kann. Weil eigentlich war es ja immer, das Kind war so, wie es war. Wir haben es ja so akzeptiert. Ja, und wo kommt das jetzt plötzlich her?
Ja, ganz genau. Na, und da ist vielleicht dann auch nochmal so ein Punkt, wo man dann vielleicht auch nochmal aufmerksamer werden müsste. Mhm. Aber schöner wäre natürlich nochmal, wird es viel früher schon diagnostizieren, damit eben dieses Problem dann gar nicht erst so ins Gewicht fallen muss.
Also das heißt, es wäre gut, wenn man das ein bisschen mitdenkt. Also wenn irgendwie eine Lebenskrise ist, Kind oder junger Erwachsener oder auch Erwachsener im späteren Leben hat mit schwerwiegenden Problematiken zu kämpfen, dass man das auch so ein bisschen im Grunde auch mit abhakt. Könnte es vielleicht auch ADHS sein?
Ja, total. Also das wäre ganz sicher auch ein wichtiger Punkt, dass man es irgendwie mitdenkt, mit auf dem Schirm hat, ja. Mhm.
Ja, ich glaube, das passiert einfach noch zu wenig, weil gerade so, also zumindest in unserer Wahrnehmung, Depressionen in Phasen, gerade wenn solche Brüche kommen, jetzt hast du das Beispiel Studium genannt, aber generell den Lebensabschnitt hinein ins Erwachsenwerden, das ist ja gar nicht so untypisch, dass das dann so im Vordergrund steht und man gar nicht dann, glaube ich, hinguckt, was ist dann vorher gewesen.
Genau, also man bekommt mit, das Studium läuft nicht mehr oder
Die Ausbildung wird abgebrochen.
Wird abgebrochen und man schaut da gar nicht genau hin, dass vielleicht Stützfaktoren weggefallen sind durch Umzug oder durch Beenden des Studiums oder was auch immer oder Beenden einer Beziehung. Das können ja ganz vielfältige Sachen sein, Umzug, wie auch immer. Und man schaut nicht genau hin.
Ja.
Man muss Dinge mehr mitdenken.
Ja. Ja, das ist total richtig.
Jetzt sind wir so ein bisschen im therapeutischen Rahmen schon mit einem Fuß drin. Und wichtig ist, so haben wir es zumindest verstanden, auch ein multimodales Konzept, was dahinter steckt innerhalb der Therapie oder was die Therapie überbaut. Und da verschiedene Bausteine eben zusammenspielen innerhalb dieses multimodalen Konzeptes.
Ja, das genau. Also wichtig ist, also für uns immer erstmal, wenn eine Diagnose da ist, mit einer guten Psychoedukation anzufangen. Das ist auch in den Leitlinien so beschrieben, ne, dass man zum einen natürlich die Person selber erstmal damit in Kenntnis setzt, was sich darunter wirklich verbirgt. Also was alles ist denn jetzt dieses ADHS, aber eben auch das Umfeld. Also das gerade bei Kindern ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger, aber sonst auch natürlich der Lebenspartner, ne, und auch die Freunde, dass die informiert sind. Also ich komme jetzt nicht immer absichtlich zu spät, sondern ich kriege meine Organisation gerade nicht besser hin und das fällt mir total schwer.
Ja. Ne? Also Psychoedukation als Aufklärung.
Ja, ganz genau.
Funktioniert das immer mit der Aufklärung?
Ja, natürlich, Krankheitsakzeptanz ist dann natürlich ein Schlagwort, ne? Und da muss man schon gucken, ob das wirklich dazu kommt und ob man da nicht therapeutisch dann auch nochmal unterstützen müsste, weil ja manchmal im Vorfeld auch schon viele Verletzungen da sind und ja, dann ist das vielleicht nicht so einfach, das dann auch so hinzunehmen. Ich bin jetzt tatsächlich anders, ne? Aber bei vielen ist es auch eine Erleichterung. Die sagen dann, ja Mensch, endlich habe ich eine Erklärung für das Ganze, was mir immer so passiert. Ne? Und ich kann es jetzt endlich mal zuschreiben und jetzt kann ich da auch besser mit umgehen. Und das ist, glaube ich, schon eher der häufigere Standpunkt.
Das glaube ich. Also es ist wahrscheinlich auch einfacher, dann wirklich in so einem Alltag miteinander umzugehen, wenn man dann zum wiederholten Male irgendwie die leere Flasche im Kühlschrank stehen hat. Dann ist das nicht Ausgangspunkt für eine große Krise.
Ja, ganz sondern, genau.
Ja, ne, ganz konkret, sondern ja, dann kann man das ein bisschen milde ad acta legen oder kurz ansprechen, aber ohne irgendeine Dynamik, die sich daraus entwickelt.
Ja, genau. Das und also häufig ist es erstmal die wichtigste therapeutische Maßnahme, diese Edukation, dass einfach alle gut informiert sind, dann laufen viele Dinge automatisch schon ganz anders. Und manchmal wird sogar auch gesagt, wenn ich das erstmal tue, sollte das noch vor der Medikationseinstellung sein, wenn das nicht ein super ausgeprägtes ADHS ist. Dann kann ich das erstmal versuchen, als Ansatz zu nehmen und schauen, brauche ich denn danach überhaupt noch eine weiterführende Behandlung? Manchmal geht es auch nicht, dann ist es halt stark und dann kommt natürlich auch eine Medikation dann in Frage und so sollte es auch sein. Das ist eigentlich sehr häufig sehr hilfreich und trotzdem ist es so, dass ja bei ein Drittel der Patienten Medikation alleine auch wieder nicht ausreichend ist. Also wir brauchen Maßnahmen über Medikation hinaus.
Also die das stützen.
Ja. Genau, ne? Oder manchmal hilft es auch gar nicht oder die Nebeneffekte sind viel zu groß und dann kann man das einfach nicht weiter nutzen und in dem Fall brauchen wir dann ja Therapiemaßnahmen, die dann seitlich noch unterstützend eingesetzt werden können oder andere Maßnahmen. Und da haben wir natürlich die Psychotherapie und auch relativ breit gefächert, psychosoziale Unterstützung, Coachings, so etwas, was man einsetzen kann. Vielleicht ein bekanntes Tool gerade ist auch das Achtsamkeitstool, was ja viele auch so im Allgemeinen, also auch jetzt seit einigen Jahren schon so machen. Ja. Ne? Und das ist tatsächlich auch eine sehr hilfreiche Maßnahme, die auch sogar auf vielen physiologischer Ebene Veränderungen nachweislich da hat. Dann, also das ist was, was auf jeden Fall sehr gut eingesetzt werden kann. Verhaltenstherapie ist eigentlich die Therapieform der Wahl aktuell, weil es dazu am meisten Forschung gibt und auch evidenzbasierte Forschung sozusagen. Und ja, darüber hinaus, also kann man aber auch noch andere Dinge einsetzen, wie zum Beispiel Neurofeedback. Das wird manchmal unterstützend eingesetzt. Das ist im Erwachsenenbereich manchmal etwas kritischer gesehen. Also sollte nicht als einzelne Therapieform eingesetzt werden. Sport ist mittlerweile auch etwas, was sehr wichtig auf der Agenda steht. Also kurzfristige Evidenz ist dafür auch schon nachgewiesen, für kurze Zeiträume nach dem Sport sozusagen für die längeren Phasen. Also man weiß noch nicht, wie lange hält das denn. Ne? Man müsste es vielleicht weiter, das machen wir hier im Haus, auch die Frau Mehren macht es gerade, die untersucht, ob es längerfristige Effekte auch eben da hat. Ne? Und dann gibt es auch noch das kognitive Training, was eingesetzt werden kann. Und das sind so Pakete, so Maßnahmen, die so dann im Endeffekt so das ganze multimodale Konzept dann vielleicht abbilden können.
Kannst du das kognitive Training so ein bisschen mit Beispiel oder so ein bisschen vorstellbarer
machen? Ja.
Was habe ich mir darunter vorzustellen oder hier?
Also es gibt mittlerweile eine Reihe auch von Apps, die man einsetzen kann. Da nutzen wir jetzt zum Beispiel und versuchen auch gerade das nochmal zu belegen mit einer App, die von Neuronation kommt. Es geht aber auch ganz individuell und spezifisch. Also wenn ich zum Beispiel eine neuropsychologische Testung gemacht habe, sehe ich häufig oder manchmal eben auch nicht, deswegen ist es, wo da die Schwerpunkte sind. Ne? Deswegen ist es kein festes Diagnostikum, weil man es nicht immer sehen kann in der Neuropsychologie, leider bei den Erwachsenen, bei den Kindern häufiger. Aber wenn ich die Auffälligkeiten da habe, kann ich natürlich sehr spezifisch zum Beispiel Aufmerksamkeitstrainings dann einsetzen. Mhm. Im Übrigen ist Achtsamkeit auch ein bisschen ein Aufmerksamkeitstraining, weil man
ja, das glaub ich. Ja.
Mhm. immer die Aufmerksamkeit zurückholt zur Gegenwart. Ja. So, ne? Also deswegen finde ich das auch sehr gut, das einzusetzen, mhm. wenn das möglich ist. Ja.
Ich überlegte gerade, als du das sagtest, mit Beispiel zu füllen, ob wir einmal Neurofeedback-Therapie erklären müssten. Ich glaube, nicht jeder kann sich was drunter vorstellen. Kannst mhm. du das ein bisschen mit Inhalt füllen?
Ja, also beim Neurofeedback ist es so, dass man wie so eine EEG-Haube auf dem Kopf hat und da werden eben Ableitungen auf einen Bildschirm projiziert, also von den elektrischen Wellen, die man einfach ja da hat, wenn man das ableitet. Und der Patient, der kriegt es dann rückgespielt auf den Monitor und hat dann die Aufgabe, spezifische Wellen, also durch eine Veränderung im Denken sozusagen, zu verändern. Und dann kriegt er aber auch eine Rückmeldung, ob er das gerade macht. Also manchmal wird das auch so ganz plastisch oder bunt gemacht für die Kinder, wie so, das ist so ein Fisch und wenn der so hochsteigt, dann ist das hat das halt gerade so funktioniert, wie das jetzt schön wäre für diese Therapieform und wenn der wieder runtergeht, dann ist das halt jetzt nicht so, also für diese Region gerade so messbar. Und so kriegen die dann halt ein direktes Feedback und sollen das dem angepasst dann immer wieder versuchen, so zu machen. Und das soll dann diese Hirnregion im Endeffekt trainieren.
Okay.
Ja.
Gibt es bei dem multimodalen therapeutischen Konzept, gibt es da Unterschiede, Mädchen, junge Frauen und jungen Männer, was vielleicht sich eher bewährt bei weiblichen Personen?
Ich würde sagen, bei den therapeutischen Inhalten ist es natürlich dann wieder anzupassen. Also wenn ich so drüber nachdenke, über meine Frauen mit ADHS, würde ich da sagen, dass ich viel mehr auf die emotionalen Komponenten eingehe und auch gucke, dass ich schaue, ja, so eher ja, ein Training in DBT-Richtung, also was man sonst auch mal für Borderliner-Patienten tatsächlich anwendet, wo man eher so schaut, wie kann ich meine Emotionen denn regulieren, wie kann ich denn die gut wahrnehmen, wie kann ich die denn gut verarbeiten, so. Ne? Also da würde ich bei den Frauen vielleicht eher einen Schwerpunkt setzen in der Therapie, weil häufig da eben auch die Schwierigkeiten sind. Ich glaube schon auch, dass Sport vielleicht gerade in so diesem hyperaktiven Modus ein bisschen mehr angesagt sein könnte. Aber ich habe auch die Erfahrung, dass das bei Frauen tatsächlich auch eine gute Funktion hat. Mhm. Ja.
Aber ich bin da beim Stichwort Lebensumfeld, das fiel vorhin schon mal. Wie wird das Lebensumfeld so in die Therapie eingebunden oder wird es überhaupt eingebunden oder welche Hilfen gibt es da für, ich sag mal, ja, das gesamte Lebensumfeld, also entweder Eltern oder Partner, oder ist das wirklich doch mehr so die solitäre Therapie, die dann im Mittelpunkt steht?
Also wichtig ist erstmal, dass die auch wirklich wissen, was ist die Symptomatik und was ist bei meinem Partner jetzt auch die Symptomatik. Manchmal ist es trotzdem noch sehr schwierig, das zu akzeptieren, weil das ja so etwas konträr laufen kann zu den eigenen Einstellungen. Also ich möchte gerne pünktlich sein und auch gerne pünktlich irgendwo abgeholt werden und ich möchte jetzt nicht immer wieder fragen, kannst du das auch schaffen und bist du dann auch da und
genau.
So. Und da gibt's natürlich auch Konfliktsituationen. Ich versuche das schon häufig mit einzubringen und die immer mal wieder auch zur Therapie dazu zu holen. sodass die Schwierigkeiten dann auch immer mal wieder benennen können. Also im therapeutischen Setting finde ich das wichtig, das familiäre Umfeld da stärker mit reinzuholen. Also jetzt im Erwachsenen sind das ja meistens eben nur die Partner. Bei den Kindern wird das dann eben auch die Familie sein. Da ist, glaube ich, das auch eine familientherapeutische Maßnahme da oder Gespräche in dem Familienverbund dann eben auch wichtig sein können.
Ich komme mal zu einem Punkt, der uns eigentlich, egal über welchen Schwerpunkt wir sprechen, sehr wichtig ist: Stärken und Ressourcen. ADHS wird ja eigentlich meistens mit Defiziten verbunden. Und dabei ist es aber so, dass Mädchen und Frauen ganz besondere Stärken mitbringen. Welche Fähigkeiten siehst du besonders bei Mädchen und Frauen mit ADHS? Bei den Kindern sage ich immer Superkräfte. Also genau. Es gibt immer Superkräfte. Welche Superkräfte haben die? Die haben das Superkräfte.
Das haben die tatsächlich auch. Und häufig wird ja dieses Hyperfokus auch als Superkraft gesehen, was tatsächlich ja auch ein Stück weit so ist. Also ich glaube, es gibt sonst keine andere Person, die sich so in ein Thema reinarbeiten kann in kürzester Zeit. Also das ist wirklich phänomenal manchmal, ne? Wie die so intensiv das aufnehmen können, das aufspalten können und sich da reinsetzen. Das ist schon toll, ne? Die haben da auch häufig eine ganz hohe Auffassungsgabe. Und ich finde, viele sind auch super kreativ. Also die haben einfach super viele Ideen, Probleme zu lösen. Die haben einfach das Netzwerk in ihrem Kopf, das springt von einer Lösung zu anderen und die finden immer irgendwie einen Weg.
Also ständig am Arbeiten, ja, ist produktiv.
So, sehr produktiv. Ja. Und natürlich ist das in kreativen Berufen wirklich ein Gewinn, also solche Leute.
Ja.
Also da muss man wirklich sagen, die können was die anderen einfach nicht da haben. Und wenn die das geschickt einsetzen können und auch wissen, dass sie diese Erkrankung haben, ist es natürlich viel einfacher, als wenn sie ständig versuchen, ihre Sachen so zu unterdrücken. Ne? Also, was haben die noch? Ich würde sagen, sie sind sehr anpassungsfähig. Ne? Das ist ja auch so, die können sich schnell auf neue Situationen einstellen. Die haben eine hohe Empathie, also die sind häufig sehr empfindsam, was die Emotionen angeht, dass sie das von den anderen sehr gut lesen können, was da im Raum so steht. Also auch das ist nicht bei allen anderen gegeben. Also manchmal ist es sogar so, dass ich sage, sie könnten von der Außenzentrierung ein bisschen mehr zu sich selber gehen und können besser nochmal sich selber wahrnehmen, was haben sie denn für Bedürfnisse, weil die das so im Außen stecken und das so gut wahrnehmen und sich darunter manchmal auch ein bisschen vergessen. Ne? Aber das ist trotzdem natürlich eine außergewöhnliche Fähigkeit.
Also absolut, ja. Aber auch das, was du jetzt gerade geschildert hast, das wenn ich an den Anfang zurückdenke und wir beschrieben haben, warum das so schwierig ist oder warum Mädchen, Frauen so spät diagnostiziert werden, ist das ja mit ein Grund, weil sie eben dann, das ist ja gar nicht so offenbar, es ist schon so ein bisschen angepasst, also sehr feinfühlig und gucken, wie reagiert mein Umfeld darauf und nehmen ganz viele Impulse wahr.
Ja, das stimmt. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund. Ne? Und ja, einfach müsste man das Erscheinungsbild deutlich bekannter machen, um das eben zu umgehen. Ja.
Also das ist ja auch was, es gibt immer mehr das Wissen in der Öffentlichkeit über berühmte Männer mit ADHS, die irgendwas erfunden haben. Also da gibt es viele, ich glaube, Beispiele von Frauen sind gar nicht so sehr bekannt.
Naja, weil es ja eigentlich auch bei Männern mehr diagnostiziert worden ist die letzten Jahre.
Genau.
Wahrscheinlich hat es einfach noch diesen Bias. Ne?
Ja, ja.
Das ist einfach noch so drin. Es wird sich hoffentlich ein bisschen mehr aufheben in den nächsten Jahren. Ja.
Wir haben in der Vorbereitung des Podcasts nochmal miteinander gesprochen und gemerkt, auf dieses Thema ADHS, das hatten wir zwar irgendwie im Fokus und im Kopf, aber jetzt nicht unbedingt als das Thema, was als nächstes kommt, sind wir aber aufgrund der anderen Podcasts unabhängig voneinander, auch zeitig und räumlich, von zwei Frauen angesprochen worden. Macht ihr auch was zu ADHS? Das wäre so wichtig. Und dann sind wir wirklich dazu gekommen, sagen, da müssen wir uns, glaube ich, Gedanken zu machen. Deshalb sitzen wir unter anderem auch hier mit dir, weil das, glaube ich, schon ein wichtiges Thema ist.
Ja, auf jeden Fall. Also die Unterschiede müssen deutlich mehr herausgearbeitet werden, um den Frauen eine frühere Diagnostik eben auch zu ermöglichen und sie dann auch im weiteren Verlauf ihres Lebens sozusagen einer freieren Entwicklung zuzuführen. Das im Endeffekt ist das ja lange dadurch begrenzt, dass sie da sich immer als fehlerhaft eben auch einschätzen oder als anders wahrgenommen werden und so auch eigentlich ihre Ressourcen gar nicht so zum Einsatz bringen können, wie sie das vielleicht könnten, wenn sie die Diagnose frühzeitig gestellt bekommen würden.
Ja, das ist schon ein bisschen dramatisch, finde ich, wenn man so gar nicht gesehen wird mit dem, wie man ist und sich auch dadurch anders auch vielleicht gibt die ganze Zeit.
Es ist dann so, dass wenn so eine Diagnostik gestellt wird, große Erleichterung vielleicht auch herrscht, weil man sich einiges erklären kann.
Auf jeden Fall. Also viele berichten das. Ich hatte mal in einer Weiterbildung auch eine Frau, die sagte, ich bin auch betroffen. Also ich unterrichte das häufig eben auch. Und dann sagte sie, es war so eine Erleichterung. Seitdem ich die Medikation habe, kann ich wirklich lernen, so wie ich will und wann ich will. So, ne? Dann kann ich die Aufmerksamkeit einfach ausrichten. Und es fällt mir so viel leichter, das alles nachzuvollziehen. Also die war so richtig, richtig erleichtert. Ne? Und es, ja, also viele berichten das eben auch so, dass das wirklich eine Erleichterung ist und sie dann ganz viele Dinge einfach anders einschätzen können und dadurch eben in der Zukunft sich auch anders ausrichten können.
Ist es dann auch so, weil wir haben schon über Stärken und Ressourcen gesprochen, aber ich springe da noch mal rein, dass die Frauen oder die Menschen sich dann auch ihrer Stärken erstmal bewusst werden so richtig, was sie können? Also wenn das so offengelegt ist oder anders damit umgehen, vielleicht auch neue Ressourcen entdecken?
Ich glaube, dann werden die vielleicht darauf aufmerksam, dass sie eben das auch haben.
Ja.
Manchmal ist dann das Gewicht einfach mehr auf den negativen Aspekten. Und das ist sehr schade.
Absolut. Ne? Ja.
Denn sie haben eben auch ganz viele positive Aspekte, die sie dann einfach nicht so für sich als positiv auch wahrnehmen, weil ja das Negative einfach mehr im Vordergrund gerade noch steht und sie dadurch auch Belastung erfahren. Also sie werden dann nicht so gesehen, wie sie das eigentlich von sich aus denken, oder sie können die Leistung nicht so zeigen, wie sie es eigentlich könnten, oder sie werden einfach falsch eingeschätzt, weil sie geben sich ja Mühe, aber es schaffen manche Dinge halt trotzdem nicht so, wie sie es ganz gerne nach außen präsentieren würden. Und wenn das dann da ist und klar ist, dann kann man sagen, okay, daran liegt es jetzt. Und dann kann man eben die positiven Aspekte vielleicht auch eher noch mal mehr in den Vordergrund lassen. Ne, dass Dinge wie Gerechtigkeit sind, die sind manchmal sehr politisch engagiert, auch verteidigen sich auch dann selber und bilden selber ganz gute Untergruppen, ne, wo sie dann sagen, Mensch, das müssen wir jetzt aber mehr nach vorne bringen. Die machen auch häufig ganz tolle Webseiten dann, oder es gibt ja auch viele mittlerweile bekannte ADHS-Frauen, die dann Bücher geschrieben haben und das jetzt einfach viel mehr nach außen transportiert haben, was natürlich auch wertvoll ist in dieser Hinsicht.
Absolut, das finde ich auch. Das hat schon so ein, du hast jetzt so einen Punkt angeschnitten, der für mich was mit gesellschaftlicher Wahrnehmung auch zu tun hat, was ja dann auch eine große Rolle spielt. Also, dass ich mich dann auch immer abgleiche, werde ich dieser Sichtweise auch gerecht? Mhm. Wie werde ich gesellschaftlich wahrgenommen? Und das scheint ja schon eine sehr wesentliche Rolle zu spielen, auch für die eigene Ausprägung.
Ja, also ich glaube, das geht jedem ein Stück weit so, dass man in der Gesellschaft auch diese, sagen wir mal, inoffiziellen Kriterien auch ein Stück erfüllen möchte, um halt angepasst an die Gesellschaft auch gewürdigt zu werden.
Ja.
Ne? Und ich finde, da haben die es natürlich auch besonders schwer, dass das alles so erfüllt wird. Und man könnte auch sagen, vielleicht ist die Gesellschaft oder vielleicht auch manche Systeme, also Studium geht es vielleicht schon besser, da ist man ein bisschen freier aufgestellt, aber manche Schulsysteme sind vielleicht einfach zu starr ausgerichtet. Ne, dass mehr Freiheiten in der eigenen Lerngestaltung oder in den eigenen Möglichkeiten. Also die brauchen vielleicht einfach mehr Pausen, ne? Und warum, es ist gar nicht so, dass die das nicht lernen würden oder nicht lernen könnten, aber sie können es unter bestimmten anderen Umständen besser lernen. So nehme ich das häufig wahr, ne? Ja. Und das ist vielleicht einfach noch nicht so flexibel in der Gesellschaft, ne, da, wie es vielleicht sein könnte.
Also, dass wir gerade mit dir so einen Punkt aufwerfen, unser Schulsystem ist zu starr, das habe ich jetzt gar nicht erwartet.
Das hat aber bis jetzt jede Person gesagt, die wir gesprochen haben.
Das war so häufig im Podcast jetzt bei uns Thema.
Ja, gut, genau. Der Erwachsenenbereich, der zeigt das manchmal eben auch in dem beruflichen Umfeld. Ja. Ne, dass die häufig selbstständige Berufe dann auch wählen. Selbstständige Berufe, um dann eben auch sich selber eher gestalten zu können. Also nicht so einen klassischen Beamtenstatus, wie man das jetzt so im Kopf hätte als Beispiel, wo ich dann wirklich an meinem Schreibtisch sitze und dann die Pause und dann aber auch nicht und so, sondern eher dann wirklich so gestalten, wie das jetzt gerade für sie passend ist. Ja. Ne?
Gibt es Versorgungslücken, die du siehst bei der, ja auch, therapeutischen Unterstützung von Mädchen und Frauen?
Also ganz generell haben wir Versorgungslücken im ADHS-Bereich. Wir haben einfach viel zu wenig Leute, die diagnostizieren und behandeln. Also wir haben eine unglaublich lange Warteliste für die Diagnose.
Was heißt unglaublich lang?
Naja, manchmal schon über 1 bis 2 Jahre. Ist manchmal krass. Besser, manchmal wird es wieder schlechter. Aber im Grunde sind die schon wirklich, wirklich lang, diese Listen. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist, trauen sich scheinbar das gar nicht zu, außerhalb von diesen Spezialsprechstunden wirklich als Diagnose zu stellen dann. Was ich aber gar nicht richtig nachvollziehen kann, weil es im Ende auch so schwierig nicht ist. Also die Therapeuten oder auch die psychiatrischen Kollegen im ambulanten Bereich wären durchaus in der Lage, da auch mehr anzubieten aus meiner Sicht.
Aber das passiert nicht?
Ich glaube, es kommt langsam,
okay.
Aber es ist schon noch ein großer Bedarf eigentlich da. Das ist tatsächlich eine große Schwierigkeit. Eine andere Schwierigkeit, würde ich sagen, ist auf jeden Fall so der Übergangsbereich, also vom Jugendlichen Kinderbereich zum Erwachsenenbereich. Also viele brauchen dann ja neue medizinische Betreuer, nenne ich es jetzt mal, oder auch Therapeuten, die dann nur den Kinder-Jugendbereich abdecken können und den Erwachsenenbereich dann nicht und andersrum eigentlich auch, aber da geht es ja nicht drum, es geht ja nach vorn. Und das macht natürlich auch eine Schwierigkeit auf, ne? Diese Behandlungsstringenz. Und gerade hatten wir ja eben auch schon, ne, in dieser pubertären Phase, wo die dann ins Erwachsenenleben starten, da findet dann häufig auch nochmal ein Therapeutenwechsel statt oder muss einer stattfinden, weil man da irgendwie nicht richtig mehr angebunden ist. Die erwachsenen Therapeuten müssen übernehmen. Es muss vielleicht einen neuen Arzt geben, der aus dem Kinder-Jugendbereich erstmal raus, also eine Erwachsenenbehandlung dann eben auch vornehmen kann. Und das ist, denke ich, auch zum Teil schwierig.
Das ist ein schwieriger Schnitt, das glaube ich auch, weil es ist ja dann schon eine Vertrauensperson. Das ist ja nicht so, ich gehe zum Arzt und lasse mir Paracetamol verschreiben, sondern das ist ja eine gewachsene Struktur, die dann unterbrochen wird.
Ganz genau. Ne? Und das ist dann gerade in so, ich würde sagen, so einer vulnerablen, sowieso kritischen Phase im Leben, das ist ja für alle, nicht nur für ADHS, eine Phase, die einfach einen besonderen Bedarf eigentlich hat an Unterstützung, finde ich, ne, wo man sich auch selber neu orientieren muss, selber neu finden muss und dann eben auch noch solche vertrauten Personen dann erstmal wieder neu finden muss, finde ich besonders kritisch.
Also diese Übergänge, die ja dann auch durch räumliche Veränderungen, also nicht nur durch Veränderung der Lebensphase, sondern auch wirklich, man beginnt eine Ausbildung in einer anderen Stadt, man zieht aus. Das sind ja ganz einschneidende Dinge. Es ist ja nicht nur die Lebensphase, sondern es sind ja auch wirklich räumliche Veränderungen, die ein komplettes Neustrukturieren der eigenen Lebenssituation erfordern. Und derzeit sind diese Personen ganz oft eben dann nicht mehr begleitet durch TherapeutInnen.
Ja, also wenn sie umziehen, ist das natürlich dann auch nochmal immer eine Schwierigkeit, weil wir auch gerade also nicht so viel haben. Ne? Ja. Auch die Therapeuten ist ja ganz generell, also nicht nur im ADS-Bereich, sondern ganz generell eher eine Mangelversorgung an Therapieplätzen. Und da ist es natürlich nicht einfach, gerade wenn man dann auch noch in eine andere Stadt geht, dann wieder neu aufzutun und neu zu finden. Ja.
Wenn wir jetzt so, wir haben jetzt gerade so diesen Bereich Versorgungslücken so ein bisschen angesprochen. Was müsste sich denn so im allerersten Schritt vielleicht ändern? So ein ganz kleiner Schritt, um es ein bisschen besser zu machen.
Also es gibt schon Vorstöße, dass man auch in den Hausarztpraxen noch mal ein bisschen mehr guckt, ob man da darüber auch zumindest eine erste Unterstützung bekommen kann, eine erste Hilfe bekommen kann und dann da auch ein bisschen breiter sich aufstellt sozusagen. Ne? Das ist auch so eine Möglichkeit. Und vielleicht, ja, ganz generell wäre, glaube ich, gut, wenn mehr Kollegen noch von diesem Störungsbild begeistert werden können. Genau.
Also das glaube ich mal gerne, das erleben wir bei uns in unserem Bereich auch, dass so die Aufklärung ein ganz wichtiger Punkt ist, darauf hinzuweisen und das zu sehen. Und ich glaube, dieser Schritt, das zu sehen, ist erstmal so der wichtigste dabei und nicht das wirklich so im allgemeinen Alltagsgeschäft ausfließen zu lassen.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich,
schlimm.
Sehen und Haltung.
Sehen und Haltung, auch ein ständiges Thema bei uns, das ist richtig. Wir sind schon so ein bisschen am Ende und ich gucke schon so in Richtung Ausblick und Botschaft. Gibt es etwas, was du Eltern, Fachkräfte, da waren wir gerade schon so ein bisschen, aber auch Betroffenen mit auf den Weg geben könntest?
Ja, ganz wichtig, das hatte ich ja auch schon mal gerade erwähnt, das ist die Psychoedukation und das finde ich auch gerade für die Eltern ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn eine Diagnostik oder ein Verdacht da ist und das ist ja häufig auch eine Erkrankung, die sehr hoch vererblichen Charakter hat. Also manchmal ist es ja auch in der Familie sowieso schon da, ne? Durch den Vater, durch die Mutter oder so etwas, dass man trotzdem aber nochmal hingeht und sich jetzt wirklich auch gut informiert, was sind die Symptome und was, wie drückt sich das aus und wie kann es sich vielleicht auch bei den Mädchen eben ausdrücken. Mhm. Genau. Mhm. Und ja, für die Frauen und Mädchen selber, die jetzt mit so einer Diagnose vielleicht dann da sind, da finde ich es nochmal so mit auf den Weg zu geben, vielleicht Schwächen eher akzeptieren und besonders den Stärken mal entgegensehen, also die mehr in den Vordergrund holen und sich nicht mit dem Licht unter den Scheffel stellen, also sowas eher nach vorn arbeiten.
Ja, ich erkenne, was ich kann.
Ja, ja. Das ist vielleicht genau ein sehr guter Satz dazu. Mhm. Ja.
Das ist ein toller Satz als Schlusssatz. Wir haben heute ganz viel über ADHS bei Mädchen und Frauen erfahren. Unterschiede in den Symptomen, besondere Herausforderungen bei Diagnostik und Therapie und eben auch Stärken und Ressourcen in den Mittelpunkt gestellt. Vielen, vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war eine Folge Bunte Horizonte – Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.